Herzlich willkommen, Nerd-Podcast-Hörer, zu dieser Sonntagsshow. Ich glaube, es wird eine Sonntagsshow, ganz sicher bin ich mir nicht. Weil ihr seht schon vielleicht anhand vom Thumbnail, das ist nicht die typische Sonntagbelegung. Ich bin Matthias und bei mir ist der Chris.
Guten Tag, hier ist der Christian und ich bin...
Und ausnahmsweise geht es nicht im Retro, also schon,
ich
aber...
Ich bin furchtbar aufgeregt, so als Freischwimmer im freien Feed. Ich meine...
Ja, ich meine, du bist ja auch... Normalerweise, wenn wir einen Cast machen zusammen, bist ja du der die Führung übernimmt.
Das stimmt.
Und ich habe jetzt ja letztens, also für Leute, die den Premium-Feed hören, da habe ich ja neulich mit dem Nerdy zusammen kurz, aber gut gemacht. Und da hat er gemeint so, ja gut, du das ist ja bist noch dein Format, du führst durch. Und ich so, wie? Das ist mein Format. Und dann durfte ich auch da die Moderationszügel in die Hand nehmen, ist das schon okay.
Ja, du machst das ganz toll. Den habe ich noch nicht mal gehört, den kurz aber gut, aber das wird noch nachgeholt, weil ich ja witzigerweise die ganzen Formate, wo ich nicht dabei bin, die höre ich ja trotzdem alle auch. Also wie es die Zeit halt zulässt, aber normalerweise höre ich da schon in jeden rein.
Wir haben dich kurz thematisiert. Es könnte vielleicht um das Alter von Personen gehen.
Ich hasse euch jetzt schon.
Aber das Thema Alter kommt bei uns allen heute als Vorteil hinzu. Weil also der Hintergrund für heute, ich war für einen kurzen, in dem Fall so eine halbe Vacation, nochmal in Japan dieses Jahr. Und ich kam zurück und ich wollte schon nach dem Januarurlaub für diverse Outlets, habe ich ja Artikel verfasst zum Thema Shopping oder auch zum Beispiel über die Retro-Arcades. Und ich wollte mal mit doch dir als auch mit Experten allgemein so um die, ich nenne es mal rund um Gaming-Kultur in Japan sprechen, aber vor allem mit Fokus auf das Gaming-Shopping, vor allem auf, in dem Fall wirklich auch mit Retro-Bezug größtenteils. Ich meine, das ist das, was für viele spannend ist. Aber auch die Game-Center/Arcades, weil ich finde, allein im Zeitraum 2019 bis jetzt hat sich da einiges geändert. Wann war denn dein letzter Japan-Trip? Wie lange ist das jetzt her mittlerweile?
Ich wollte gerade sagen, ich war mit Wolfgang 2017 das letzte Mal.
Oh, das ist ja auch schon
leider.
Ja, da hat sich... Und mir ist auch aufgefallen, wir haben ja schon öfter mal kurz gesprochen, so von wegen, ja, wenn du jetzt rüber gehst und bla bla. Und es hat sich halt da so ein bisschen was... auch verändert, logischerweise. Ich meine, vermutlich eine von den großen Dingen, ich meine, du hast mitbekommen, zu Zeiten von Corona, da kam irgendwie dieser Retro-Game-Boom noch mal stärker auf als vorher. Jedenfalls war das mein Gefühl. Ich meine, du saßt ja so im Apex des Ganzen mit Retro-Blaze auch. Wie hast denn du das empfunden? Also jetzt mal unabhängig von Japan, das war schon so, oder? Dass jetzt so in den Corona-Jahren irgendwie das Interesse an Retro-Gaming so aufgeploppt ist aus dem Nichts, an Stellen, wo es nicht erwartet
hat. Man hatte absolut das Gefühl, dass einfach die Leute, nachdem sie nicht rausgehen konnten, so ein bisschen Zeit dafür hatten, eben online ihr Geld mehr auszugeben. Und ganz klar, oder eben auch geschaut haben, dass man irgendwie die Möglichkeit findet, irgendwie zu investieren und sich näher damit zu beschäftigen und investieren eben tatsächlich monetär. Und da ging ja auch diese Blase, sage ich mal, richtig los mit Graden von Spielen. Und ich persönlich sehe es eher negativ als positiv, dass das so war. Aber tatsächlich hat das wie so ein Katalysator nochmal gewirkt, die Corona-Zeit, ja. Denke ich schon auch, ja.
Da kommen wir auf jeden Fall auf dieses Thema zu sprechen, dass sagen wir mal, der Anlagesinn bei Retro-Games. Ich glaube wirklich auch, es hat was damit zu tun, Leute so in meinem Alter, ein bisschen jünger in meinem Alter, also würde man sagen so Anfang 30 aufwärts, die haben halt dann irgendwie wieder reconnected mit ihren früheren Hobbys und jetzt sind sie in dem Alter, wo sie Geld ausgeben können. Also nehmen sie das Geld in die Hand und kaufen halt das, was sie früher hatten wieder.
Mhm, absolut.
Das wäre so... Das ist so meine Annahme.
Aber ich denke auch, also es hat in dieser Zeit auch genug Leute irgendwie angezogen, die schlicht, denen war das egal, dass es Videospiele sind. Weißt du, das hätten auch Schallplatten sein können, ja, das hätten genau. Sneaker sein können, das hätte alles Mögliche Absolut. Sein können. Und ich bin der Ansicht, wenn es die ganze Zeit quasi, sei es staatlich oder halt irgendwo vom Markt her, die Möglichkeit gegeben hätte, dass du dein Geld irgendwo als Festgeld hinlegst und weiter deine 4-7% Zinsen irgendwie bekommen würdest, hätte das ganz, ganz viele Leute nicht interessiert. Die hätten halt einfach dann ihr Geld genommen, hätten das bei der Bank geparkt, hätten ihre Zinsen bekommen und gut ist. So war es aber für die Leute.
Ich weiß nicht. Ich, glaube, das hat schon ein bisschen, also da, bei sowas, das ist natürlich ein bisschen ein Exkurs-thematisch, aber dafür sind wir beide ja bekannt. Das hat schon auch ein bisschen was von Glücksspiel, weißt du? Das ist aufregend, weil das kann natürlich explodieren, das ist dann der Hauptgedanke. Wenn natürlich, ich glaube nämlich, dass das einen ganz anderen Menschen anspricht als so ein regelmäßiger Zinssatz, ist, dass du jetzt was kaufst und dann denkst, dass es eben also schnell an Wert gewinnt vor allem.
Ich habe bei mir in den halt 14,5 Jahren, wo ich selbstständig war und meinen Laden hatte, da ist es natürlich, liegt das ja in der Natur der Sache. Du bist Kaufmann und willst natürlich Dinge günstiger einkaufen und sie teurer verkaufen. Tatsächlich habe ich das dann, das war ja genau die Zeit, so 2019 bis 2022 so, eben genau auch die Corona-Zeit, da musste ich erstmal wieder lernen, dass ich Videospiele für mich kaufe oder für in die Sammlung stellen, dass ich es nur für mich tue und nicht dafür, dass ich denke, das wird irgendwann mal wertvoll.
Weißt du? Genau. Und ja, nee, weiter.
Also das ist eben, weil ich eben das sehr, meine Frau sagt auch immer, das ist halt in meinen Genen drin. Ich komme halt aus einer Kaufmannsfamilie, dass man das so hat, dieses so, oh, ich kaufe das jetzt günstiger. Und dass ich eben auch, wenn ich nach Japan geflogen bin, jedes Spiel, obwohl es für meine Sammlung vielleicht zum Teil war, hat man angeschaut mit dem Hintergrund so, oh, das ist jetzt ein Spiel, das ist vielleicht in 2-3 Jahren mal mehr wert. Oder das ist seltener, das kriegst du in Europa weniger. Und da kommt mir natürlich mein Wissen quasi da so entgegen. Aber eigentlich ist es nicht gesund, so zu kaufen und den Trip zu planen.
Das wäre direkt nicht meine Einstiegsfrage gewesen, mit der ich jetzt in die erste Rubrik reingehen möchte. Und zwar eben, du hast schon halb beantwortet, wenn du damals nach Japan bist, hast du dann eben mit einem monetären Gedanken gekauft oder bist du schon hingegangen, okay, ich hätte gern das für meine Sammlung oder das für mich? Oder hast du dir auch so eine Liste gemacht, ich muss danach Ausschau halten, weil das ist was wert? Oder war es dann mehr so ein Ding, du siehst halt was und dann nimmst du es halt mit, wenn es günstig ist?
Das Ausschau halten war in der Regel nur, dass ich Menschen, die ich kannte, denen ich erzählt habe im Vorfeld, dass ich nach Japan fliege, die haben mir dann in der Regel gesagt, sie wollen irgendwas mitgebracht haben. Und dann habe ich danach auch Ausschau gehalten. Das habe ich dann aber irgendwann auch mal eingestellt, weil das eigentlich nervig ist. Schöner ist tatsächlich, man fliegt hin, geht in jeden Laden rein und kauft einfach alles, wo man denkt, das ist cool, will man haben. Sei es zum in die Sammlung stellen, sei es zum Wiederverkaufen. Und oftmals ist das ja auch irgendwie ein und dasselbe. Also so, man kauft Dinge, weil sie günstig sind, denkt sich so, ach, die stellt man in die Sammlung. Und ein halbes Jahr später denkt man so, als stehen die in der Sammlung. So interessant fandest du es jetzt auch nicht. Kannst du eigentlich auch wieder verkaufen. Also das ist so eine Mischung. Ja. Aber tatsächlich würde ich sagen, ich bin zu 90% mit der Begründung nach Japan geflogen, um Geld daraus zu ziehen.
Okay, also da war wieder dieser Kaufmann, der Kaufmann-Aspekt schon dabei. Weil was ich jetzt ganz arg gemerkt habe, jetzt bei meinem Trip im Januar und bei dem im Mai jetzt, ich habe das Gefühl für mich selber, finde ich relativ wenig oder möchte ich relativ wenig finden. Ich mache mir immer so eine kleine Liste, wo ich eben aufschreibe, was ich suchen möchte. Und ich habe gemerkt, also nicht nur videogame-technisch, auch in anderen Bereichen, bin ich eher der Mitbringer. Ich bummel total gern durch die ganzen Läden. Super gern, ich schaue mir das gerne alles an und saug das in mich auf. Aber ich habe gemerkt, so der Impuls, um mir selber was zu kaufen, ist sehr gering. Und wenn ich dann eben, bei mir ist dann genau das Gegenteil, weißt du, wenn andere sagen, sie suchen das, dann habe ich einen Grund, durch die Läden zu stöbern. Weißt du, es zieht mich dann da rein für die anderen. Und ich habe es eben ganz stark gemerkt. Ich war jetzt im Mai war ich in Kyoto und Osaka. Und ich war in einem Retro-Game-Laden in Kyoto, da war wirklich gut. Da war noch einiges Schönes dabei, die hatten faire Preise. Da habe ich auch tatsächlich für mich gekauft, tatsächlich auch ein bisschen spontan. Aber ich war dann zum Beispiel auch in Osaka im Super Potato unter anderem, was ja eine große Kette ist, die man auch kennt. Die war ja früher der ersten, die viral gegangen sind, würde ich mal sagen, wenn man das so nennen kann. So 2005, 2006, 2007, so um den Dreh rum. Als dann die ersten Berichte in GamePro und so aufgetaucht sind, über Super Potato für den Westen. Da, wie kann man es sagen? Ich glaube, der Impuls, das Interesse, was mitzunehmen, ist dadurch auch gedeckelt. Zum Beispiel A, die meisten Sachen, die ich möchte, besitze ich schon. Und ich bin mittlerweile über dieses Ding hinaus, wo du ja auch mittlerweile bist als Sammler, ich muss wirklich eine Connection zu was haben, dass ich es mir ins Regal stelle. Mhm. Und es gab so viele Momente, wo ich mir dachte, so, das ist cool, das finde ich nice to have, aber ich habe es dann nicht mitgenommen. Und meine beiden Hauptkonsolen, würde ich sagen, aus der Kindheit sind das SNES, das N64. Das N64 sammle ich nicht für, weil ich halt keine Möglichkeit habe, das irgendwie brauchbar zu spielen und ich halt den Controller nicht mag, dann muss ich auf die FPGA-Variante warten. Und fürs SNES habe ich fast alles und ich nutze ein SD2SNES. Das heißt, es devaluiert halt Physical Copies schon mal für mich und dasselbe auch für den GameCube zum Beispiel. Da brauche ich im Grunde keine Physical Copies, weil ich eh ein OEM nutze, weißt?
Ich kann absolut jedes deiner Worte, das hörst du nicht so oft, kann ich nachvollziehen. Es ist tatsächlich bei mir, es war ein langer Prozess mit Umdenken und dass ich im Regal nicht mehr Spiele nur stehen habe, weil sie wertvoll sind vielleicht, sondern ich will halt wirklich eine Verbindung dazu haben. Und beschließt dann, und jetzt sagst du zum Beispiel Super Potato in Osaka, das war der einzige Laden aber bei meinem Japan-Trip 2007, wo ich Rockman X1 und 2 für den Game Boy Color gefunden habe, in Box. Das ist nicht mal bei dem Titel nicht mal so eine Frage nach dem Preis, sondern eher, ob du ihn überhaupt siehst. Den gab es in keinem anderen Laden.
Ja.
Und dann habe ich halt im Super Potato wahrscheinlich, wenn ich es jetzt mit Online-Preisen vergleiche von japanischen Webseiten, habe ich bestimmt 1.000, vielleicht auch 2.000 Yen mehr gezahlt. Aber in dem Moment war es eben wirklich so dieses, ach, ich habe es jetzt hier in der Hand, ich wollte es haben und das ja geht halt dann auch für 1.000 oder 2.000.
Das ist genau. Bonus.
Tatsächlich, dieses im Laden Retail kaufen und nicht jetzt dann wieder warten, dass man wieder in Deutschland ist und dann auf einer japanischen Website vielleicht irgendwie bestellen und schicken lassen, nur um dann irgendwie 1.000 oder 2.000 Yen zu sparen. Genau.
Ich meine, man darf auch nicht vergessen, also das ist noch ein wichtiger Faktor, ist vielleicht dann für die, keine Ahnung, für die Historie dieser Podcast-Folge zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der Yen auf dem schwächsten Punkt seit den frühen 90er Jahren. Das heißt, als ich jetzt drüben war, war es so schwach wie noch nie. Also heißt so gut, also gut für uns im Endeffekt, weil alle Preise sind im Grunde, haben 50% Ausländerrabatt drauf, wenn man so möchte. Aber ich finde halt schon, man merkt Japan und die japanischen Läden. Also ich war, wie gesagt, im Januar war ich in Kyoto und Tokio. Man merkt jedem spezialisierten Laden, nicht nur Videogames, aber wir bleiben mal in diesem Bereich, merkt man an, dass der ausländische Markt da reinkommt und halt die Sachen kaufen möchte. Also die Preise im Super Potato waren hoch, würde ich sagen. Und es ist alles sehr geplündert. Also man findet natürlich noch die mega kamen Sachen und es gibt im Grunde zwei Sachen, die man findet. Die Sachen, die jeder kaufen möchte, das heißt deine Mario Lands, deine Pokémon, deine Final Fantasies. Dann hast du deine super High-Class-Items, die meistens dann in irgendwelchen Vitrinen stehen, die halt dann trotzdem 300, 400, 500 Euro kosten, weißt? Und dazwischen, so diese coolen Sachen, die mittendrin sind, die findest du halt einfach nicht mehr, habe ich das Gefühl.
Da gibt es in Osaka einen Mandrake. Der hat so eine geile Glasvitrine gehabt. Ach, da konnte ich wirklich eine Stunde davor stehen und immer wieder, und hast du da das Neo Geo Spiel gesehen und hast du da den Mega Drive Shoot'em Up und so weiter. Was so richtig so Nase, so wie früher als Kind, Nase platt drücken an der Scheibe und sich so denken, wie geil.
Ja, aber ich fand halt, als ich jetzt 2019 drüben war, da war, auch wenn das vorhanden war, weißt, dieser Umstand, dann waren das trotzdem noch Preise, die ich jetzt gesagt habe, okay, das ist immerhin immer noch günstiger, als wenn ich es bei uns kaufen würde. Aber das ist mittlerweile einfach nicht mehr der Fall, also gefühlt. Ich habe zum Beispiel, eins der einzigen Dinge, die ich mir gekauft habe, war eben das The Frog Whom the Bell Tolls. Ich weiß den japanischen Namen nicht, aber das ist im Grunde der spirituelle Vorgänger, entwickelt technisch von Link's Awakening auf dem Game Boy. Und da habe ich ein loses Modul gefunden in Kyoto, los ist auch nicht mega Prestige. Also so das Prestige, das ist halt schon ein bisschen nicht direkt Sandfeld, aber ein bisschen gelbliches Modul, also ein geliebtes Modul. Und ich habe, glaube ich, gezahlt 2.500 Yen. Und allein in Tokio hätte ich dafür 4.000 gezahlt.
Wahnsinn.
Also auch die ganzen Retro-Gaming-Läden in Tokio und Akihabara zum Beispiel am Strip. Zum Beispiel gab es da früher das Retro-Game-Camp, das gibt es immer noch. Und das ist auch so ein Ding, wenn ich so auf TikTok oder Instagram rumsurfe und ich kriege die ganzen Videos von so Gaming- und Travel-Influencern, die sagen also, boah, der Geheimtipp in Tokio hier, unbedingt vorbeigehen, wenn man Retro-Games mag, ist Retro-Game-Camp, ich war da. Und das ist halt alles voll, weil es mit, du gehst rein, das Erste, was du siehst, ist erstmal 5 Reihen von Pokémon-Spielen. Also halt komplett ausgerichtet an die, an den Einkaufstouristen, weißt? Also nichts mit Liebhaberei oder so weiter. Es gibt noch solche Läden, zum Beispiel, ich glaube, es heißt Bing in Akihabara. Das ist so ein ganz kleiner Laden, so ein Keller, wo du dich kaum bewegen kannst.
Beep.
Genau, Beep. Und das Beep ist großartig, aber das ist zum Beispiel wieder so speziell, weißt? Das ist halt so nischig.
Genau, weil die haben viel Retro-japanische Retro-Heimcomputer und Indie-Development-Sachen für X68000 und so. Aber das ist auch so ein
total
Laden.
Cool ist.
Dort stehst du drin und du willst gar nicht wieder raus und siehst tausend Sachen, die du nirgendwo anders sonst gesehen hast in Japan.
Vor allem kommst du auch meistens nicht mehr raus, weil es so eng ist. Weißt, wenn ein zweiter Mensch hinter dir reinläuft, dann ist es vorbei, dann bist du schachmatt gesetzt. Aber ich habe auch zum Beispiel, als ich 2019 war, ich weiß noch ganz genau, ich bin in irgendwo auch so einen Keller rein. Ja, das war nicht der Beep, aber ähnlich. Man geht so runter und war da drin und es war auch super eng. Und da habe ich dann mir das Goemon 4 fürs SNES gekauft und so Sachen, die ich halt wirklich gern haben wollte. Und von solchen Läden habe ich mehr gefunden und die gab es im Grunde nicht mehr, gefühlt. Es gab halt noch die an der Hauptstraße in Akihabara, es gab noch Sopotato. Mhm. Aber man merkt, die Energie von diesen Läden hat sich geändert.
Ja, man
geändert.
Merkt es, wenn du, kennst du noch den Trader?
Und ja, beide, also ich habe die beiden.
Genau, ja, genau. Trader, es gibt, glaube ich, 2 direkt in Akihabara. Mhm. Und da hast du, genau, hast du das Ding, da merkst du voll, das ist quasi aufgezogen wie ein GameStop. Mit jede Menge Gebrauchzeug, aber auch alles extrem schön präsentiert. Der Laden ist super hell, es ist alles ordentlich kategorisiert. Du hast überall so kleine Displays und Sonderangebote, genau,
weißt,
und
so ist,
Sonderangebotsschildchen,
ja,
und so weiter. Und da merkst du eben, ja, das ist 100% durchkommerzialisiert da dann.
Aber andererseits, das ist ja, was nicht dringend schlecht ist, weil ich habe ja so ein Guide gemacht, also wenn ihr Bock habt, Zuhörer, wenn ihr auf YouTube Prini, Tokio oder Japan Gaming Guide, Gaming Shopping Guide, so findet ihr das. Secondhand ist ja riesig in Japan und ist ja auch ein ganz anderes Niveau als bei uns. Also wenn du Secondhand da kaufst, vor allem auch bei so Figuren und so, kannst du davon ausgehen, dass es in wirklich sehr, sehr gutem Zustand ist. Und sei es jetzt ein Trader, sei es ein Mandarake, sei es ein Book Off, du hast ja so viel Secondhand-Läden. Und da findest du ja schon auch das Zeug. Und ich glaube, was ich jetzt gemerkt habe, es ist halt absurd, wie sich das nicht nur, also ich dachte zuerst, das ist so mehr so ein Gameboy, NES, SNES, PS1, 2 Problem mit dem, dass es so leer gekauft ist, ne? Aber ich habe das mit wirklich allem gehabt. Also ich habe, alles, was ich wollte, war für den Gameboy Advance und den DS so Naruto-Spiele, die ich damals mir importiert habe, als ich noch jünger war und die ich geliebt habe. Das sind so Side-Scrolling Beat'em-Ups. Und die kosten in Japan eigentlich nichts, weil das ist ja natürlich das ist eins der größten Franchise aktuell. Ja? Und ich habe eins davon gefunden für 98 Yen. Aber der ganze Rest, den hast du halt nicht gekriegt, weil natürlich jeder, der da hinkommt, der keine Verbindung hat zu den Spielen als Ausländer, der sieht da ein Naruto-Game für 60 Cent oder so und dann werden die halt mitgenommen, weißt. Und das ist, heißt jetzt nicht, oh, die bösen anderen, aber das ist halt der State, in dem wir uns bewegen, was das angeht, mittlerweile.
Also mir persönlich geht es ja so, das war eben dann schon 2017 so, wenn ich da alles zusammengerechnet habe und ich habe es ja quasi als Händler bin ich ja eben hingeflogen. Und wenn du da das Hotel, der Flug, die Zeit, die drauf geht auch, weil wir waren 10 Tage drüben, wenn du das alles zusammenrechnest, und das quasi umrechnest auf, noch mit draufrechnest auf deine Spiele, quasi wie ein Einkaufspreis dann hat sich das so nicht wirklich gelohnt. Aber
nee, du machst noch Urlaub.
Genau, man macht quasi noch so wie Urlaub dazu, richtig. Wobei bei mir jetzt eben so mit Familie ist Urlaub tatsächlich da dann eben Kann ich es mir aussuchen? Fliege ich gern alleine nach Japan? Ja. Mache ich lieber den Urlaub zusammen mit meiner Familie und meinen Kindern? Ja, mache ich lieber, als nach Japan zu fliegen. Mhm. Aber
klar.
Genau, auch da, die Dosis macht das Gift. Wie oft fliegt man nach Japan und wie oft hat man den Urlaub mit, gut, das ist jetzt ein etwas dummes Wortspiel, wenn ich sage, mit meiner Familie Urlaub machen und Gift. Egal, du weißt schon, wie ich es meine. Es ist so,
ja, klar.
Genau, und dementsprechend bin ich dann eben viel mehr dazu übergegangen, eben online einfach in Japan zu kaufen und einmal monatlich mir ein Paket schnüren zu lassen und das wird dann eben zu mir nach Hause geschickt. Weil die Preise sind jetzt online vielleicht nicht zwingend besser. Das liegt einfach schlicht daran, dass das oft Webseiten auch sind, die eben viel Europäer und Amerikaner und so weiter verwenden, eben genau um in Japan zu shoppen. Und dementsprechend hast du, wie du es nennst, diesen Touristenpreis quasi. Aber es ist insgesamt halt bequemer für mich.
Und ich glaube, mir geht es primär auch darum, ich möchte halt ein bisschen den Zahn ziehen von Leuten, die halt noch gar nicht drüben waren oder lange nicht drüben waren, dass eben dieses Mekka von Videospielen und von Retro-Games kaufen nicht mehr so existiert. Das heißt nicht, dass man nicht noch hin und wieder mal einen Laden finden kann, der halt cool ist und wo halt die Preise auch gut sind. Aber in der Zeit von Instagram, TikTok, Twitter, die sind auch nur so lange Geheimtipps. Ja, also da muss man einfach mit rechnen. Und ich glaube auch zum Beispiel die beiden Läden, in denen ich war in Kyoto, die waren wahrscheinlich nur einigermaßen noch gut, weil die waren es nicht zentral. Also der eine war hinten beim Ginkakuji, das ist links oben, beim Kinkakuji, beim Goldpavillon. Und der andere war hinten beim Inari Taisha, also bei dem mit den 1000 roten Toren, der Schrein. Und die waren okay. Aber zum Beispiel, es gibt in Kyoto einen Surugaya, der ist wirklich zentral, direkt an der Haupteinkaufsbar, Restaurantmeile, der war leergefegt. Da gab es nichts im Endeffekt.
Und ich habe jetzt eben auch.
Man muss da einfach dran denken.
Ja, absolut. Und ich habe jetzt auch schon öfter mitbekommen, dass Sammler, also aus meinem Umfeld, die eben Japan-Importe auch sammeln, gesagt haben, oftmals sind die Sachen jetzt schon auf eBay günstiger zu haben, als wenn du sie in Japan kaufst. Weil einfach der Preiszirkel da komplett nach oben gedreht wurde.
Na klar. Also es ist tatsächlich auch so, ich habe da mal eine Diskussion so mitbekommen, dass eben das, also die Aussage war nicht, die bösen Ausländer, die kommen und die Spiele kaufen, sondern die bösen Ausländer, die als Reseller fungieren.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, eher das Problem. Also damit will ich jetzt auch nicht dich angreifen, weil ich weiß auch, du hast nicht in Massen gekauft, ja, damals. Und das war ja auch ein anderes Ding, weil du hast halt einfach einen Laden gehabt, Punkt, ja. Aber es ist natürlich in der heutigen Zeit, vor allem mit dem ganz anderen Spotlight auf Retro-Games, natürlich ein Ding, weißt? Also, und das ist ja fair. Das ist halt wie, wenn wir in einer kommerziellen Gemeinschaft leben, dann ist es halt, was passiert. Aber es ist halt schade. Dieses, was du eben sagst, dieses Kind im Spielwarenladen, im Süßigkeitenladen, Naseblatt drücken, das geht natürlich verloren, wenn die ganzen coolen Sachen weg sind.
Und das Ding ist halt, es gibt immer Leute, also weißt du, ich als Ladeninhaber, ich hatte ja auch nur ein Budget X zum Ausgeben in Japan. Und es gibt aber Leute, klar, die haben auch ein Budget X, aber dieses Budget ist höchstwahrscheinlich 10, 20, 30 Mal höher als das, was mein Budget dafür war. Also es gibt schlicht Leute, können sich's leisten, nach Japan zu fliegen und sagen, ich packe jetzt hier einen kleinen Seekontainer und packe dafür $150,000 Videospiele ein. Aber das Phänomen, jetzt wo ich gerade drüber rede, das ist gar nicht so neu. Ich kenne es noch, ich habe ja in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre in einem Schallplattenladen gearbeitet, auch in der Rosenheimer Straße. Und dort der Chef, als ich da gejobbt habe, hat mir erzählt, wie toll doch die 80er Jahre waren, wo sie in die USA geflogen sind und dort seekontainerweise Vinyl gekauft haben. Und er hat gemeint, sie sind dort einfach hin, haben in einem Großlager einfach gesagt, ja, wir nehmen alles, was in diesem Regal ist, kaufen wir alles. Und dann kam das, hat er immer erzählt, einen Monat später kam das dann in Deutschland an. Dann haben sie alles ausgezeichnet, ohne Internet war das halt noch alles. Und dann hat er gemeint, von dem Seekontainer haben sie halt 2 bis 3 Jahre einfach für den Laden leben können, weil alles, was da drin war, haben sie in dieser Zeit dann eben über ihren Laden verkauft. Und da war halt von ganz normalem Pop über halt super seltene irgendwelche Punk-Rock-Platten, Metal, die nur in US-Pressungen waren und so, war halt alles dabei. Und damit haben die sich seinerzeit eben schon auch eine richtig goldene Nase verdient. Also es gab quasi das Gleiche.
Ja, ich meine, ja, genau. Das war nur halt, dass jetzt halt keine Vinyls, sondern halt eben die Retro-Games, ist im Grunde der Punkt, genau. Hingegen, was mir sehr viel Spaß gemacht hat oder wo ich auch immer Erfolg hatte, war die Suche nach aktuellen Spielen.
Mhm.
Und das ist ja auch ein Ding, da darf man nicht vergessen, das kann mehrere Gründe haben, dass man das tun möchte. Und für mich war ein Hauptding, es gab tatsächlich für die Switch ein Spiel, das bei uns gar nicht verfügbar ist. Das ist eine spirituelle Nachfolge von Gunbari Goemon, vom selben Team prinzipiell. Und natürlich hätte ich losgehen können, mit meiner Switch einen japanischen Account nehmen und das runterladen. Aber ich dachte, wenn ich eh drüben bin, das Game ist gerade erschienen, dann kaufe ich mir das doch physical, weißt du, zum Beispiel. Oder als ich jetzt drüben war, habe ich mir Stellar Blade geholt für die PlayStation 5, weil das Teil kostet bei uns digital und physisch 80 Öcken. Und da kostet es auch 80 Euro, aber halt mit dem neuen Wechselkurs waren es halt dann 45 Euro. Also ist einfach ein Unterschied. Und es gibt halt so viel, und da wirst du viel zu sagen können, es gibt halt gerade für die Switch zum Beispiel so viele Spiele physisch, die es bei uns nur digital gibt.
Absolut. Also gerade von Shoot'em-ups, entweder sie sind, ich weiß nicht mal, ob die auch immer im europäischen Store überhaupt zum Download waren, aber ich bin da ja auch ein Riesenfan und habe einfach diese ganzen von Dodonpachi über Escaluda, über Batsugan und so alle physisch gekauft. Noch dazu, weil es da immer ganz schöne Limited Editions gibt. Und wenn man da halbwegs geduldig ist, Amazon Japan ist halt da die perfekte Anlaufstelle. Und oftmals gibt es dann zwischenrein immer mal einen Sale und dann kriegst du halt einfach noch mal zum eh schon günstigen Kurs dann noch mal ein Viertel billiger oder so. Also da bin ich, ist schon heftig.
Das habe ich mir auch tatsächlich beim ersten Mal, habe ich tatsächlich, Moment, das habe ich gerade angerufen, einen Augenblick, ich lehne nur kurz den Call ab. So, ich habe beim ersten Mal drüben war primär Switch-Spiele in Physical gekauft tatsächlich. Also es war mein Hauptding, was ich mitgenommen habe, weil ich mich so gefreut habe über die Sachen. Ja? Zum Beispiel auch, du hast Shoot'em-ups gesagt, ich habe mir Psyvaria Delta mitgenommen. Mm. Aber auch zum Beispiel die Phoenix Wright Trilogie gibt es auch als sag mal, Disc da. Und das Coole ist, die ganzen Spiele haben, man sieht auch drauf, wenn es die internationale Version ist. Das heißt, auch wenn das jetzt ein japanisches Spiel ist, wenn ich die mal auf Deutsch gestellte Switch reinwerfe, kommt da das deutsche Spiel zum Beispiel.
Das mag ich auch
das macht.
Man wettert gerne auf die neueren Spiele oder ich auch mit meinen alten Augen wettere gerne auf neue Spiele und früher war alles besser. Aber richtig geil ist tatsächlich heutzutage, du kaufst PS5-Spiele egal wo oder auch Switch-Spiele zumeist und in der Regel sind sie dann eben auf die Systemsprache eingestellt mit der Sprache. Das mag ich echt gern.
Ja, eben. Also das kann ich wirklich jedem empfehlen. Also es gibt ja in Japan auch so Dinge wie Mediamarkt Saturn. Die beiden größten Ketten dafür in Japan heißen Yodobashi und Big Camera. Und die haben immer riesengroße Videogame-Abteilungen. Das heißt, wenn ihr einen neuen Titel sucht, dann findet ihr da meistens ohne große Probleme. Und auch so semi-neue Sachen, ja, in diesen ganzen Gebrauchtläden, Book Off etc., da habt ihr so viel Chancen, eher diese Sachen zu finden auch, als die Retro-Sachen, weil die eben noch neu sind oder neuer. Und da kann man dann in meinen Augen, wenn man da drauf Bock hat, auf so aktuelle Games, die halt in irgendeiner Version nur in Japan gibt oder die es eben nur da physisch gibt, ist das immer noch wirklich top zum was mitnehmen, in meinen Augen. Also das macht, da hat man vielleicht mehr Erfolg jetzt aktuell, als wenn man sagt, man sucht jetzt obskures Game Nummer X für einen günstigen Preis.
Nachdem du ja mitbekommen hast, dass ich gerade irgendwie so ein bisschen öfter Ego-Shooter spiele, ich wollte unbedingt Stalker nachholen, dieses PC-Shoot'em-up. Mhm. Shoot'em-up sage ich schon, den PC-Shooter. Und genau.
Shooter, ja.
Und der ist ja umgesetzt worden jetzt für PlayStation 4 und vielleicht auch Xbox, das weiß ich nicht genau. Auf alle Fälle.
Ja, ich glaube, es gab einen allgemeinen neuen Release.
Auf alle Fälle gibt es den gerade bei Amazon Japan auf Disc und nur in Japan gibt es wohl die Retail davon für 4.000 Yen. Das heißt, für 25 Euro bekomme ich da schick die Disc. Genau, kommt jetzt am 17. Juni, kommt die raus. habe sie gleich vorbestellt und freue mich, wenn die kommt, weil das ist auch so ein typischer Fall, die Meinungen gehen halt ein bisschen auseinander. Und wenn ich jetzt merke, dass irgendwie nach, keine Ahnung, 5 Stunden mir der Titel doch nicht so zusagt, naja, dann ist der auch ganz schnell aus dem Laufwerk genommen und irgendwo eingestellt zum Wiederverkaufen.
Also das hat mir auch wirklich sehr getaugt, dass die neuen Sachen so einfach sind. Und auch zum Beispiel so Capcom Collector's Edition. Die Capcom Beat'em Up Bundle zum Beispiel gibt es ja da. Oder die Capcom Fighters Collection. Weißt du, diese ganzen Compilation Discs von Capcom sind ja da auch als Disc verfügbar. Ich glaube in Amerika auch, soweit ich weiß. Aber da halt wesentlich günstiger.
Das ist im Übrigen noch, komme ich gerade drauf, was cool ist, wenn man in Japan eben doch hinfliegt und nicht nur in den Webshops ist, dass man durch die Regale streift und schier permanent Spiele sieht, wo man sich denkt, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt oder habe ich noch nie von gehört, sieht interessant aus. Und heutzutage, dank Handy dabei, kann man eben auch ganz schnell mal nachschauen. Gerade wenn man irgendwie durch die Actionspielecke irgendwie stöbert, weil das ist ja immer zumeist nach Genre gegliedert bei denen in den Läden. Und dann siehst du irgendwie ein Cover, dann googelst du das halt kurz, was das ist. Und wenn du weißt, dass es, oder wenn du dir denkst, hey, das ist ja cool, nimmst du es halt einfach mit. Und da habe ich schon das ein oder andere Spiel rausgezogen, was ich niemals sonst gespielt hätte, weil ich es schier nicht auf dem Schirm gehabt habe. Weiß nicht, ob dir das auch
ja,
so
absolut.
Geht.
Das ging mir ebenso mit Psyvaria Delta zum Beispiel. Also mit dem Shoot'em-up. Ich kannte dies, so sehr ich Bullet Hell und alles mag, ich wusste nichts mit Psyvaria Delta anzufangen. Und das war natürlich dann cool, das zu sehen. Und einfach so, oh, das ist ein Shoot'em-up. Kurz Gameplay angeschaut, weiß online. Und das war toppest. Also,
hast du auch noch fast.
Und vor allem manchmal, ganz oft sind ja auch die japanischen Cover anders. Das war der Grund zum Beispiel, eins von den Sachen, die ich mir mitgenommen habe, dieses Mal war Tokyo Jungle für die PS3. A, weil ich glaube, es gibt keine physische Kopie davon in anderen
Ländern. Richtig,
gibt es
nur in Japan.
Bin ich mir gar nicht sicher.
Gibt es nur in Japan und Asien.
Und das ist eins meiner liebsten PS3-Spiele. Das habe ich neulich wieder ausgepackt und dachte mir, puh, da habe ich Bock drauf. Und das Cover ist ja auch ein anderes. Das ist mit diesem kleinen Spitzhund in Shibuya, komplett verlassen, umringt von Pflanzen. Supergeiles Cover.
Ich hatte es immer mit dem Titel Steel Rats. Steel Rats ist so ein Motorradspiel, wo du quasi ein Jump'n'Run-Action-Spiel, aber eben auf dem Motorrad. Und dein Frontrad vorne, das ist eine Kreissäge. Und damit machst du halt die diverseste Sachen und hast halt bizarre Gegner und so. Und das ist, kannst dann der Decke lang fahren und hast natürlich eine
mega
abgesägte Shotgun. Und ja, genau, es ist tatsächlich mega. Und das hast du in Japan immer für unter 1000 Yen bekommen. War auch immer so ein Spiel, wenn ich jetzt in Japan irgendwie online bestelle, packe ich das immer mit in den Warenkorb, weil ich immer irgendjemanden finde, der Bock auf dieses Spiel hatte, mit dem ich dann tauschen kann oder dem ich es halt verkaufe wieder. Das ist so ein, ja.
Mega.
Und da bin ich auch nur drauf gekommen, weil ich in Japan durch die Regale gestöbert bin und das Spiel gesehen habe und gedacht habe, Mensch, wie cool, das nehme ich mal mit, gefällt mir.
Genau, also wie gesagt, lasst euch von mir jetzt nicht irgendwie jetzt da doomen, dass Stöbern nicht Spaß macht. Auf gar keinen Fall. Müsst ihr gar keine Sorgen euch machen. Ich möchte nur, dass ihr Bescheid wisst, dass dieses, was man vielleicht, wenn ihr aus demselben Jahrgang kommt wie ich ungefähr, was ihr damals so gesehen habt, vielleicht so in den ganzen GamePros und so weiter, dieses, man fährt dahin, dann hat man die Netze aus Gameboy-Spielen für wenig Geld. Die Zeiten sind leider vorbei. Aber für einen Gamer, als Gamer werdet ihr in Japan trotzdem so viele tolle Eindrücke bekommen und so viele tolle Sachen sehen. Unter anderem, und da kommen wir gleich zum nächsten Thema, die Arcades oder wie es in Japan heißt, die Game Center. Weil auch wenn die natürlich auch ein bisschen einen Dämpfer bekommen haben und ein bisschen einen Wandel durchlebt haben in den letzten Jahren, ist die Kultur natürlich immer noch stark in Japan.
Und ich habe eine ganz tolle Erinnerung dran, als ich das erste Mal 2003 in Japan war, habe ich dort in der Sega Arcade, die es jetzt, glaube ich, nicht mehr gibt, in Akihabara, dieses große rote Haus, wo damals eben Sega dran stand.
Genau. An der Ecke.
Und wenn man da hochgelaufen ist, in den dritten, vierten, was auch immer, Stockwerk, stand da oben ein Ikaruga-Automat. Für die, die es nicht kennen, Ikaruga, ein Shoot'em-up von Treasure, wo man immer man hat ein Schiff in zwei Farben, schwarz oder weiß. Und wenn man ein schwarzes Schiff hat, tun einem die schwarzen Bullets nichts. Und wenn man wechselt auf ein weißes Schiff, tun einem die weißen Bullets nichts. Ist irgendwie ein Shoot'em-up mit Puzzle-Elementen, würde ich sagen. Ich mag es gar nicht so super gern, aber es war damals das Spiel so, oh, das gibt's nur am Automaten und vielleicht kommt es irgendwann mal für Dreamcast. Und dann haben wir uns da hingesetzt und haben das halt gespielt und das war so, ja, das war einfach geil. Man kann es nicht in andere Worte fassen. Das war einfach so richtig geil. Man setzt sich da vor sein Kabinett, haut irgendwie 1000 Yen rein und spielt eine Runde Ballerspiel. Da war das auch noch nicht so common, wie man das heutzutage hat, dass man sich als totaler Freak irgendwie ein Candy Cap nach Hause bestellt und zu Hause stehen hat in seinem Zimmer. Und da war es halt was Besonderes für mich, total.
Was Besonderes, ja. Ich meine, für mich war das erste Mal Arcades in Japan aus dem Grund was Besonderes. Ich komme ja aus der Fighting-Game-Szene und meine, die Spiele, Street Fighter, Tekken, Guilty Gear, die kommen ja aus der Arcade. Die haben ihren Ursprung sowohl in den Staaten als in Japan in der Arcade. Da haben sie auch ihre wettbewerblichen Wurzeln. Und das war für mich das Besondere. Aber was mich dann am Ende primär gefangen hat, waren Shoot'em-ups sowieso, aber vor allem auch Rhythmusspiele, weil ich liebe Rhythmusspiele. Und in Sachen Arcades müsst ihr euch vorstellen, es gibt mittlerweile gibt es noch zwei große Ketten. Einmal die Taito Gaming Stations und die Gigo. Gigo hat Sega aufgekauft, das heißt viele, die früher Sega waren, sind jetzt Gigo. Und es gab natürlich noch Unabhängige. Es gibt auch noch Round One ist eine große Kette. Und je nachdem, dass natürlich die Besetzung variiert von Ort zu Ort, was ihr eigentlich immer habt, sind diese Crane Games, wo ihr eben Plüschtiere oder Sammelfiguren mit so Kränen rausziehen könnt. Das habt ihr in fast jeder Arcade. Es gibt also wirklich Arcades, die sind nur das mittlerweile.
Wahnsinn.
Aber zum Beispiel die Gigo in der Mitte von Kyoto ist nur Crane Games. Und aber die Final Round zum Beispiel, die Round One, die ums Eck ist, die hat halt 5, 6, 7 Stockwerke. Auf der ersten sind nur Crane Games, auf der zweiten sind nur Racing Games, auf der dritten sind nur Rhythm Games, auf der vierten sind dann Fighting Games. Und so haben es immer noch vieles, dass jedem die ganzen Genre sind geteilt nach Stockwerk. Ihr könnt dann euch da austoben auf den diversen. Und gerade Rhythmusspiele waren halt so viele da und so viel neu. Und ich liebe die ja wirklich. Und es gibt auch in jeder Stadt im Grunde meistens noch eine Retro-Arcade, die meistens privat geführt ist. Die beiden bekannten jetzt bei Osaka und Tokio sind für Kyoto, bei Kyoto und Tokio sind in Kyoto die Acho und in Tokio die Mikado. Und da findet ihr auch dann die ganzen Astro City Caps, die ganzen alten SD Caps mit Sachen wie eben, ja, Dodonpachi oder Final Fight oder R-Type oder was auch immer.
Er hat alt gesagt.
Ja, das sind alte.
Ja, aber tatsächlich, es sind Low-Res Cabinets, das stimmt schon, mit 240p Auflösung. Und ja, genau so ein Teil wie hier hinter mir, Luftlinie 2 Meter hinter mir, steht ja so ein Cabinet, wo ich.
Ein Egret ist bei dir, ne?
Nee, oder? Nicht mehr. Ich hatte ein Blast City und ich hatte auch ein Egret zweimal. Das ist jetzt nur noch in Anführungsstrichen, es ist ein Okay-Baby, was ein taiwanesisches Kabinett ist. Aber das ging halt eine Zeit lang sehr, sehr günstig her, weil das Plastik bei den Dingern ist so schlecht, dass sie super vergilben. Und dann habe ich das komplett auseinandergebaut, damals mit einem Freund in eine Autolackiererei gegeben und habe das in Schneeweiß wieder zurückbekommen, in mit Autolack halt lackiert.
Ja. Ah, cool.
Ist auch so genau deswegen trenne ich mich nicht davon, weil prinzipiell der Anschaffungspreis damals war total niedrig, aber das Ding ist eben, wir haben so viel Liebe da reingesteckt, dass es, und so viel Zeit, dass es irgendwie sich, weiß ich nicht, ich würde das nicht hergeben wollen. Tatsächlich, als wir das Dach hier umgebaut haben, haben wir die Tür sogar 10 Zentimeter breiter gewählt, damit das Kabinett da durchpasst.
Ja. Smart. Aber ja, das ist in meinen Augen Game Center in Japan, Arcades sind perfekt zum Bummeln. Also wenn man zum Beispiel, also wenn ich Zeit habe und ich bin irgendwo unterwegs oder zum Beispiel ich fahre jetzt Abendessen oder ich war in einer Bar und ich laufe irgendwo an einer Arcade vorbei, dann gehe ich meistens kurz durch, vor allem wenn ich sie noch nicht kenne, weißt. Und dann bleibst du halt meistens an einem Cap hängen. Weil also was noch immer so ist, ein Spiel kostet 100 Yen. Es gibt manche Arcades, da sind die Retro-Games nur 50 Yen. Ein Spiel, was ich sehr viel gespielt habe im Januar, war eben das Tetris Grandmaster, das es auch für die Switch als Arcade-Port gibt. Und da kosten oftmals die Spiele nur 50 Yen dann. Das heißt, das ist sehr cool, um sich Zeit zu vertreiben. Und ich finde halt, es bietet für jede Generation von Spieler was in den meisten Fällen. Und gerade sowas wie Rhythmusspiel, da findet jeder irgendwie was, das ihm Spaß macht und die sind wirklich immer aktuell, da gibt es immer wieder neue Sachen. Also das ist wahrscheinlich die modernste, wie kann man sagen, Sparte von Arcade-Games in Japan, die sich auch stetig weiterentwickelt. Was ich aber sehr cool finde, zum Beispiel bei Fighting-Games mittlerweile, als ich jetzt drüben war, hatten sie, da war relativ frisch das Street Fighter 6, was ja letztes Jahr im Sommer erschienen ist, hatte da jetzt vor kurzem einen Arcade-Release. Und was man da tun konnte, war eben auch per USB seinen eigenen Controller einstecken. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt mit so diesen neuen Arcade-Sticks spielt, die keinen Stick mehr haben, sondern nur noch Knöpfe, kann man die einfach ranstecken. Wenn man mit Pad spielt, kann man sein Pad anstecken. Also die gehen da schon auch mit der Zeit. Das ist immer noch ein normales Fuelix-Cabinet mit allen normalen Buttons und Knöpfen und allem drum und dran. Aber du kannst eben über USB auch deinen eigenen Controller anschließen, wenn du möchtest.
Ah, das ist ja auch ein Ding. Krass. Das ist ja fast cool, wie in den 90ern, wo du zu deinem MVS-Kabinett, also Neo Geo, konntest du deinen Spielstand immer mit nach Hause nehmen oder den von zu Hause mit ins Kabinett nehmen.
Mhm.
Auch so ein, ja, dass so ein bisschen die Connection ist eben, wie du es zu Hause verwendest oder eben, ja, dass die Arcade-Kultur in Japan ist halt einfach schlicht komplett anders, dass du ja schlicht eben weniger zu Hause spielst, weil einfach die, ich sage jetzt mal, Behausungen oder Wohnungen halt kleiner sind in Japan und dementsprechend findet das Leben eben eher in der Arcade statt. Aber du machst mir gerade voll den Mund wieder wässrig, dass ich mir so denke, ich sollte doch nochmal mit Wolfgang eine Woche nach Japan fliegen, weniger Fokus auf Spiele shoppen, das könnte man ja dann einfach ein, zwei Tage nur machen, aber eigentlich nur, weil du gesagt hast, Arcade-Spiele, wenn du zum Essen gegangen bist, dann einfach nur essen, essen, essen und in der Arcade abhängen und zocken.
Ja, das war im Januar an jedem Nachmittag. In Kyoto war es so, ich war am Morgen, war ich Sightseeing. Dann bin ich am Mittag, so 2, 3, bin ich in meinem Hotel angekommen, habe kurz geduscht, habe mich umgezogen, bin dann los, kurz gebummelt in der Arcade, Abendessen, ein paar Bier getrunken, nochmal kurz in die Arcade und dann wieder zurück. Und das war immer dann die Nachmittag- und Abendunterhaltung. Und das Schöne ist auch, weil du sagst mit den Speicherständen, du hast ja auch in Japan, es gibt im Grunde zwei große Speicherkarten, je nach Cap-Anbieter, die größten mittlerweile, IMEI heißt die. Und dann hast du so eine Karte und die legst du auf und dann sind da deine ganzen Highscores drauf, deine Speicherstände. Zum Beispiel, ich habe in 2019 angefangen, ein Rhythm-Game zu spielen, das heißt Tunivim. Das ist im Grunde wie ein Piano mit Touchpad. Und da spielst du eben dann neue Songs frei, neue Charaktere frei. Und mit dem Speicherstand habe ich dann jetzt im Januar weitergespielt. Ich habe meine Karte aufgelegt, war noch alles da. Und da das ja alles übers Internet geht, ist egal, wo du in Japan spielst, du kannst auf dein Zeug zugreifen.
Ah, krass. Das ist dann.
Und so kannst du auch mit Street Fighter machen. Mhm. Du kannst dann deinen Rang speichern, du kannst das mit deinem Online-Profil verknüpfen sogar. Brutal.
Das ist jetzt so ein bisschen Fluch und Segen. Auf der einen Seite, jetzt, wo es aktuell ist, ist es natürlich cool, dass es diese Internet-Konnektivität hat. Aber so wie es das früher gab, dass du eben dann die Spiele auf MAME spielen konntest oder in irgendeiner Form dann die Arcade-Spiele später daheim, das wird gerade alles ausgehebelt. Gibt es nämlich zum Beispiel bei dem neuen Aleste, das, wie heißt es nochmal, Aleste Branch oder Sightseeing Aleste, eins von beiden, weil das eine ist ein Home-Release und das andere ist eben rein Arcade. Das ist so PC-basiert, dass du es schlicht nicht irgendwo eines Tages auf MAME oder was auch immer emulieren kannst. Leider, leider. Weil das war natürlich schon so das Ding, sowohl als zur Präservation, als auch, dass man es überhaupt zu Hause spielen konnte, dass man eben so Emulationen nutzen konnte. Das fällt dann demnächst alles weg.
Und was man halt jetzt wirklich aber auch seltener hat, ist diesen Gedanke von, das kann ich nur hier spielen. Ja, weil viele moderne Spiele, gerade Fighting Games, die kommen etwa zuerst auf Konsole raus. Und das mag ich eben auch bei den Rhythm Games, so das Gefühl, aufgrund von den meistens absurden Controllern, das kannst du nur in der Arcade spielen. Weißt du, das macht dann so einen ganz anderen Zauber aus. Oder zum Beispiel, als ich jetzt in Osaka war, ich war jetzt im Mai-Urlaub sehr wenig in Arcades und ich war erst am letzten Tag in Osaka ein bisschen und dann habe ich ein Shoot'em-up gefunden und zwar, es gibt am PC schon sehr lange die Toho-Reihe. Das ist so eine Bullet-Hell-Reihe, die ist aus Fangames entstanden, das ist im Grunde eine Indie-Game-Reihe und da ist gibt es jetzt einen Teil des Komplex. Pass auf, der sechste Teil des Spiels, mittlerweile gibt es 15, 16, keine Ahnung, Spiel davon, der sechste Teil davon, der wurde damals 2017, 18 von einem chinesischen Fan nochmal adaptiert. Und von dieser Version gibt es jetzt ein HD-Spiel, aber nur in Arcades. Und ich habe das gespielt und es war so gut und dachte mir so, ich wünschte mir, das würde auf PC-Konsolen kommen. Und es ist erst eben 2 Wochen oder so, bevor ich geflogen bin, ist es erschienen und ich wusste davon nichts. Und es war so ein richtiges, oh, so ein Wow-Moment, weißt du, so, was zu entdecken, dass man noch nicht mal wusste, dass es existiert.
Ah, wow. Mhm.
Und das hast du halt natürlich in den modernen Arcades selten, außer bei Riven Games. Weißt du, dann gehst du halt in die Riven Game Halle und hast du ein Cabinet, das sieht aus wie eine Waschmaschine und die Trommel der Waschmaschine ist im Grunde ein großes Touchpad. Mhm. Und darauf spielt man dann. Also bei Riven Games hat man das noch sehr viel, dieses Wow, was ist das?
Das habe ich gesehen damals auch. Da gab es dieses, wie heißt denn das jetzt nochmal, dieses Trommelspiel halt, Taiko und Tatsujin, genau. Und da, es gibt natürlich diese Trommelcontroller ja sowohl für GameCube als auch gab es dann ja für PS2 oder PS1 und eben für die Switch.
Aber die echten?
Aber es ist halt nicht das echte Gefühl, ganz genau.
Vor allem, weil die Echten sind halt massiv riesig. Weißt du, die Echten sind ja groß wie richtige Trommeln, wie richtige Taiko-Trommeln.
Und ist dir auch aufgefallen, das Geilste ist dann immer noch, dann siehst du davor stehen irgendwie Europäer oder Touristen halt schlicht. Und dann siehst du immer, wie sie sich dann abstrampeln und da versuchen, gut zu sein. Und dann gehst du eine Arcade weiter und am selben Automaten steht ein Japaner und er rockt halt die Scheiße einfach.
Was auch immer spannend ist zu sehen bei den ganzen Riven Games, wenn Leute ihr eigenes Equipment haben. Zum Beispiel gerade bei Taiko, die ganzen, ich nenne es mal jetzt die Profis, auch wenn es Unsinn ist, das zu sagen, man verdient kein Geld als Taiko-Spieler, aber die ganzen Profis, die haben ihre eigenen Drumsticks, die auch dann zum Beispiel mehr Bounce haben, als die in der Arcade angeboten werden zum Beispiel.
Ah, okay, cool.
Oder bei diesen ganzen Spielen mit Touch-Elementen, da tragen Leute so ganz dünne Handschuhe, damit sie weniger Reibung haben auf der Fläche.
Ist das Dance Dance Revolution, ist das immer noch ein Thema in Japan? Immer noch?
Ja, ja. Vor allem, es gibt mittlerweile einen Spin-Off auch noch, den ich sehr, sehr cool finde. Es gibt eben nach wie vor Dance Dance Revolution. Das findet man eher weniger. Aber dafür findet man Dance Rush Stardom. Und Dance Rush Stardom ist im Grunde das gleiche Prinzip, aber anstatt, dass du eben 4 Pfeile hast auf dem Boden, auf die du halt mit den Füßen drücken musst im Rhythmus, hast du einen kompletten, wie ein Touchscreen. Und das Spiel baut darauf, dass du dann auch solche Sachen machen kannst, wie Running Mans zum Beispiel. Oder halt wirklich springen und so. Und wenn du den Profis dabei zuschaust, wie sie spielen, muss man suchen auf YouTube Dance Rush Stardom. Das sieht grandios aus, weil es halt im Vergleich zu DDR ist es halt wirklich Tanzen. Weil es halt wirklich dann so Shuffle-Dances sind, die ja dann gemacht werden und auch wirklich choreografiert sind, wenn man es dann richtig macht.
Irre. Ach Mensch, jetzt habe ich wieder Fernweh.
Ja, dann musst du halt einfach. Noch ist der Yen günstig.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht nächstes Jahr. Mal schauen. Dieses Jahr wird es ganz sicher nichts mehr. Aber wenn, vielleicht nächstes Jahr. Mal schauen. Das wäre schon echt was. Und in der Regel, ich weiß nicht, wie es dir so geht, mir reicht halt auch eine Woche Japan. Dann.
Nee, mir tatsächlich nicht. Also vielleicht, wenn ich nur in einer Stadt wäre. Aber ich habe jetzt gemerkt, ich war ja jetzt eine Woche im Mai. Und ich habe gemerkt, zwei Wochen ist für mich der Sweet Spot. 3 Wochen wäre mir dann zu lang. Einfach so auch mit den Haustieren tut mir es dann leid, weißt. Wenn ich jetzt komplett ohne jegliche Bindung und irgendwelche Verpflichtungen wäre, wäre es nochmal anders. Aber so 2 Wochen ist schon für mich der Sweet Spot. Ich hatte das Gefühl, nach der Woche, da wird es noch ein bisschen was gehen. Vor allem, weil du brauchst ja auch so ein paar Tage zur Akklimatisierung, weißt?
Das habe ich witzigerweise hinzu nicht. Auf dem Rückweg habe ich das aber immer. Da brauche ich dann länger.
Achso, nee, ich rede jetzt nicht vom Jetlag. Ich meine, dieses Gefühl von, du bist es wirklich da. Mein Problem war jetzt eher, also warum die beiden Urlaube sehr verschieden waren, die ich gemacht habe. Im Januar hatte ich so einen extremen inneren Antrieb, permanent, dass ich bin auch so leicht erkältet gelandet. Und dann habe ich mir dauernd gedacht, so, boah, wenn du jetzt krank wirst, ich habe mich halt wahnsinnig gemacht, ja. So der FOMO so hart, wenn du jetzt krank wirst, verpasst du alles. Ich habe mich da durch alles durchgescheucht, wie so ein Bekloppter, dass ich ja nichts verpasse und alles. Und habe auch so viel dann einfach nicht wahrgenommen, weil ich mit so einem Tunnelblick an meine Ziele gelaufen bin. Und jetzt im Mai war es eben so, ich habe halt gar nichts vorgehabt, effektiv, und bin einfach nur mal drauf losgelaufen. Das war halt ganz anderer ja, Rhythmus dann auch. Das war viel schöner dann, aber es war auch gut, einen Plan zu haben im Januar. Das Beste, was ich gemacht habe jetzt, und das war wirklich großartig, ich habe mir in Kyoto ein Fahrrad geliehen und bin einmal um Kyoto rumgeradelt.
Das habe ich gelesen.
Das war,
das hattest du gestern oder so,
war so
Twitter,
geil.
Auf Twitter hattest du das geschrieben, dass du alles abgehakt hast. Genau, und da habe ich das gesehen und habe gedacht, Mensch, wie krass, komplett Kyoto. Ich hätte jetzt gedacht, Kyoto ist viel, viel größer dann.
Nein, Kyoto ist vielleicht so, wie wenn du jetzt, sage mal, wie wenn du jetzt von Trudering losradelst und dann radelst du nach Unterföhring und dann ist, das ist wirklich, man denkt, dass es so ist, aber es ist sehr kompakt. Vor allem, ich hatte so ein E-Bike und ich bin komplett an den östlichen Rand geradelt, so Gion, dann die obere Kante entlang, dann links runter nach Arashiyama und dann, also ich bin wirklich fast komplett um den, das, was man als Kyoto bezeichnen würde, rumgeradelt. Und ich habe vielleicht gebraucht, mit Stops zwischendrin war ich unterwegs, so 5-6 Stunden, weißt? Also ich bin angehalten, war Essen zwischendrin und so. Und mit dem E-Bike war das auch mega. Und das Schöne an Kyoto ist, das ist ja einfach nur, als würdest du mehrere Dörfer aneinander rein. Weißt, es ist nicht so wie in Tokio oder Osaka, wo du denkst, das ist alles nur Beton, 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 sondern es war wirklich einfach wunderschön.
Ich habe noch eine schöne Erinnerung als jetzt ab von Videospielen. Ich bin in Tokio den Dolphin Thunder gefahren. Das ist diese Achterbahn, die mitten im Stadtzentrum quasi ist.
Es gibt ja ein paar Stellen sowas, verrückt eigentlich.
Die war komplett irre. Mein Gott, da habe ich mir fast ins Hosal gemacht. Das war schon heftig.
Es gibt ja auch in Osaka, gibt es ja einen Don Quixote, das ist ja auch so eine Supermarktkette. Und da ist einfach ein Riesenrad drauf. Auf dem Laden. Aber nicht mal ein normales Riesenrad, wie man es so kennt, sondern in so einer U-Form.
Ja, ich bin da immer.
Also das ist auch verrückt.
Ich habe vor solchen Sachen immer ziemlichen Respekt. Ich bin da nicht so der große Fahrgeschäftefahrer, aber ich mag eben tatsächlich Achterbahnen.
Wollte gerade sagen, das widerspricht sich so ein bisschen.
Nee, so Achterbahn ist für mich so. Und das Krasse war so, ich saß da auch bei dem Dolphin Thunder, ich saß ganz vorne. Und wenn der, du musst dir mal ein Video anschauen, der fährt halt am Anfang die Hauswand quasi 90 Grad senkrecht runter. Und da wird es schon ein bisschen anders. Also das war krass irgendwie.
Vor allem, wenn du ganz vorne bist bei so Achterbahnen, dann gibt es ja immer diesen Moment, wo du schon im Grunde über der Kante hängst, während der ganze Rest noch rüber muss erst.
Genau.
Das sind die beiden geilen Sachen. Ganz vorne, wo du das hast, oder ganz hinten, wo du halt auf einen Schlag dann so flupp.
Und Shinkansen fahren war natürlich auch cool. Also das ist
ja
auch ein Erlebnis.
Zugfahren in Japan ist so easy und macht so viel Spaß und ist so einfach. Ich bin in Osaka gelandet. Also jeder von euch, der nach Japan geht, fahrt Zug. Es ist so einfach. Ich bin in Osaka gelandet, habe mich dann in einen speziellen Expresszug gesetzt für, ich glaube, 20 Euro. Der hat mich dann in einer Stunde von Osaka Flughafen, also von KIX, nach Kyoto Hauptbahnhof gefahren, ohne umsteigen. Weißt, also das ist... Und Shinkansen ist gleich, das setzt sich in Tokio rein. 2 Stunden, 5 Minuten bist du in Kyoto, weißt? Das ist einfach gut.
Ich hatte da im Übrigen, weil du sagst, du brauchst immer so eine Zeit zum Ankommen, da hatte ich, als ich das allererste Mal nach Japan kam, hatte ich wirklich so den Kulturschock irgendwie. Dass du landest, bist relativ müde, kommst dann aus dem Flieger, kommst aus dem Flughafen, setzt dich in die U-Bahn oder was auch immer das halt ist. Und dann sitzen da die Leute, alles geht gesittet zu, manche schlafen einfach nur. Das war irgendwie völlig faszinierend.
Also auf jeden Fall ein ganz anderes Land, ganz anderes Erlebnis. Ich kann es jedem empfehlen, als Geek und Gamer sowieso, es gibt in jeder Weise irgendwas, wie man seine Hobby und sein Steckenpferd da ausleben kann und nochmal verstärken kann. Also schaut es euch auf jeden Fall an, wenn ihr es plant. Nehmt die Hinweise mit bezüglich Shopping vielleicht. Vielleicht findet ihr auch ein paar Perlen, ist natürlich super geil. Macht euch schlau vorher. Ja? Also glaubt nicht nur den ganzen großen und häufigen Travel-Influencern. Und dann ist es schon cool, wie gesagt.
Kann man schon immer noch machen. Aber eben die goldene Zeit, gerade für Retro-Shopping, wie es eben war.
Ja. Die Goldgräberzeit ist vorbei.
Mein Freund Wolfgang, der hat ja, mit dem ich ja einen Podcast mache für Zocksofa, den du ja auch hörst, der hat immer mal, der hat jede Rechnung aufgehoben, von egal, was er gekauft hat. Und da gibt es halt dann so, klar, es ist eben auch 20 Jahre her. Und dann sind da irgendwie Preise von 2.000, 2.500 Yen für irgendwie ein Revenge of Shinobi 2 für Mega Drive, was er auch heute noch in der Sammlung stehen hat. Oder noch schöneres Beispiel, Eliminate Down hat er damals gekauft, das Shoot'em Up, sehr, sehr selten für Mega Drive, hat er gekauft für 80 Euro. Hat es verkauft für 150 und hat gedacht, ach Mensch, hat er ja einen guten Deal gemacht. Und mittlerweile kriegst du ein Eliminate Down nicht unter 1.500 Euro. Und dementsprechend, genau, das ist halt völlig verrückt. Aber man darf auch nicht vergessen, es ist halt auch 10, 15, 20 Jahre her. Damals war Internet noch so wenig präsent, dass quasi ein Titel wie Eliminate Down, der war gar nicht so bekannt bei den Leuten und dass das sehr, sehr gut ist eben auch noch, weil nicht getestet in den Zeitschriften seiner Zeit.
Weißt du, was auch nicht dringend bekannt ist, aber extrem gut?
Oh, jetzt kommt's.
Die Tatsache, dass ihr, wenn ihr diesen Podcast hört, könnt ihr mittlerweile bei Steady für 30 Tage kostenlos in den Premium-Feed reinschnuppern und bei Patreon, glaube ich, für eine Woche. Das heißt, ihr könnt euch da einfach mal, wenn euch dieser Podcast gefällt, es gibt noch wesentlich mehr, wo das herkommt. Es gibt wirklich wöchentlich Content zu Retro-Games, zu aktuellen Games, sogar politischen Themen. Wir haben alles Mögliche für euch und der Premium-Feed, wie gesagt, auf Steady oder auf Patreon zu finden, wenn ihr auf nerdpodcast.de geht. Da findet ihr die Links zu den beiden Plattformen. Und vielleicht seid ihr dann auch jemand, der sagt, wir möchten unterstützen, wir möchten euch ein bisschen Geld geben, dass ihr das macht. Und davon gibt es auch ein paar Leute, die machen das möglich. Das ist so ein bisschen wie, Chris, kennst du das? Vielleicht diesen Trend, du gehst irgendwie in Starbucks oder in irgendwo hin und kaufst dir einen Kaffee und dann sagt, ah, jemand hat das schon bezahlt, jemand hat schon vorgezahlt für den nächsten Kunden. Das sind diese Leute, die wir jetzt nennen, sind Leute, die zahlen das voraus, damit ihr das haben könnt. Auch zum Beispiel solche kostenlosen Sachen wie jetzt. Das heißt, wir bedanken uns ganz herzlich an einer großen Anzahl von Supportern. Jeder Euro zählt, aber es gibt ein paar höhere Tiers an Belohnungen. Und unter anderem sind das die 10, 12 Euro Mitglieder, die nennen wir gerne namentlich. Das sind unter anderem der Robin
396. Der Mike Hugenkamp.
Der David Mechler.
Der Christian Schicho.
Der Sir Yoga L.
Michael Bormann.
Der Nightbert.
Der Real Sute-Fan.
Dann haben wir Miam 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 Miam.
Arthur Fräse.
Machtbrock 22.
Vielen Dank auch an JD1988.
Ape Fiction.
Neu dabei, glaube ich, oder? Edge 2212.
Ich weiß es bei ihm nicht, aber ich weiß auf jeden Fall bei Florian Beichter erst neu im 10-12-Euro-Tier und wir haben im 15-Euro-Tier den Janis Just.
Und den Pigeon.
Und unser Top-Supporter mit 25 Euro nach wie vor, Axel Swiss. Vielen Dank an jeden, egal was ihr gebt, auch wenn ihr einfach nur reinhört, uns weiterempfehlt und vielleicht mal ein paar nette Worte da lasst. Jeder Support ist eine große Hilfe, große Freude für uns, dass wir wissen, es kommt bei euch an und es gefällt euch. Ja, vielen Dank, dass ihr das alles ermöglicht.
Und mich würde tatsächlich interessieren, nachdem wir diesmal nun im freien Feed waren, wie viel, und das ist halt mehr repräsentativ, würde ich sagen, als eben, wenn wir nur in Anführungsstrichen den geschlossenen Cast haben, wie viele gibt es denn, die schon in Japan waren? Wer hat Interesse an Japan-Gaming-Kultur? Vielleicht könnte man da ja noch einen tiefergreifenderen Podcast mal machen. Wer hat prinzipiell Bock auf japanische Spiele oder Retro-Spiele? Ja, würde mich sehr interessieren.
Lass mal hören. Oder was, wenn ihr mal drüben wart, was ist euer, sagen wir mal so, euer wertvollster Fund, den ihr gaming-technisch oder auch gern figurentechnisch, nerdtechnisch in Japan gemacht habt? Sowas ist immer cool zu hören und zu sehen.
Und ich meine zumindest, nachdem ich jetzt den Supporter, den Real Sute-Fan gelesen habe, der ist schon mal Japan-affiner Sammler, weil der war auch früher bei Retroplays recht aktiv und ich habe einfach immer mal gesehen, wenn er in Facebook-Gruppen was zeigt oder so. Ich weiß, dass er da ist und Japan-Sachen sammelt. Insofern, ich würde mich freuen, einfach von euch was zu hören.
Genau. Und wir hören jetzt nicht mehr, wir gehen jetzt tatsächlich. Wir lassen euch in den Tag hinaus genießt, was auch immer noch vorhabt. Und vielleicht hören wir uns ja dann im Premium-Feed mit den kostenlosen Probetagen mal bei unserem Retro-Format. Je Dollar, das der Chris und ich gemeinsam führen.
Also ich meine ganz ehrlich, wer die 30 Tage nicht mitnimmt, dem kann man auch nicht mehr.
Dem kann man ja auch nicht mehr helfen.
Da kann man ja nichts mehr machen.
Okay, meine Lieben, das war's von unserer Seite. Wir wünschen euch eine gute Zeit und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis
dann. Tschüss.
Bye, bye.